Seit November 2022 läuft ein sogenannter PKK-Prozess nach 129b Strafgesetzbuch gegen den 72-jährigen kurdischen Aktivisten Ali E. vor dem Oberlandesgericht. Am 30. Mai soll das Urteil verkündet werden. Ali E. wird ja beschuldigt, sich als Mitglied der Arbeiterpartei Kurdistans seit 2011 bis zu seiner Festnahme im März 2022 in Deutschland als Leiter verschiedener sogenannte PKK-Gebiete bzw. Räume betätigt zu haben. Wie beurteilt ihr diese Anschuldigungen?
Ja, er ist halt einer der zahlreichen Betroffenen von diesen sogenannten Terrorismusprozessen. Und in seinem Fall ist das Außergewöhnliche, dass er so quasi über einen Zeitraum von 10 Jahren observiert wurde mit allen Mitteln, die dem Geheimdiensten zur Verfügung stehen. Und dann wird er dafür, wenn er doch so ein gefährlicher Terrorist ist, unter den Augen der Strafverfolgungsbehörden wird er beobachtet und jetzt genau dafür angeklagt. Also das ist unglaublich und auch einmalig. Also so einen langen Zeitraum haben wir bei den anderen Betroffenen nicht.
Ali E. verließ ja die Türkei und reiste dann im Dezember 1988 in Deutschland an, wo er als politisch Verfolgter anerkannt wurde. Kannst du einen Überblick darüber geben, wie diese Verfolgung in der Türkei aussah?
Ja, die fand zu einem Zeitpunkt statt. Das war kurz nach dem Militärputsch vom 12. September 1980. Er war immer eigentlich politisch aktiv und insbesondere für die Interessen und Anliegen, berechtigten Anliegen der Kurden und Kurdinnen. Und im Zuge dieser Betätigung ist er dann im November 1981 in Adana festgenommen worden und dann von einem Militärgericht in Adana zu langjähriger Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation, und das war damals auch schon die PKK, verurteilt worden. Und man muss sich das natürlich vorstellen, das war nach dem Militärputsch unvorstellbar grausame Verhältnisse auch in den Gefängnissen und massenhafte Verhaftungen und Tötungen, also extralegale Tötungen. Also das waren ganz besonders dunkle, schreckliche Zeiten. Und in dieser Zeit genau hat er sich in einem dieser schrecklichen Gefängnisse befunden und ist wie tausende anderer auch schwerstens gefoltert worden.
Das Ganze hat dann ja nach seiner Ausreise auch nicht aufgehört, denn Auslieferung wurde von der türkischen Justiz ersucht. Kannst du dazu ein paar Einblicke geben, wann genau das passiert ist?
Ja, das ist oft so, dass die Türkei dann sagt, wenn die sich ins Ausland absetzen, wir haben einen langen Arm und wir werden zusehen, dass wir den wieder ins Land bekommen und wieder vor Gericht stellen und inhaftieren können. Und das war bei ihm genauso. Also dann ist er im Jahre 2007 aufgrund eines türkischen Auslieferungsersuchens festgenommen worden. Sollte festgenommen werden. Allerdings hat in dem Fall dann das Bundesamt für Justiz es abgelehnt, einen Haftbefehl auszustellen. Aber das reichte dann nicht, während er sich in England aufgehalten hat. Das war dann 2011. Er ist erneut eine Fahndungsnotierung aus der Türkei gekommen und dann ist er aber in London tatsächlich festgenommen worden. Dann aber hat das dortige Gericht eine Auslieferung abgelehnt wegen unzureichend vorgelegter Beweismittel. Also die Türkei, die setzt das aber bis heute fort. Also das ist eine Methode, dass sie versuchen, überall in Europa der Leute mächtig zu werden, die sie verfolgen möchten im eigenen Land wieder. Das findet bis heute statt.
Das aktuelle Verfahren läuft ja jetzt nach Paragraph 129b Strafgesetzbuch, wonach Ali E. beschuldigt wird, Teil einer sogenannten terroristischen Vereinigung im Ausland zu sein. Wie beurteilst du diese Einstufung als Terrorismus?
Ja, das ist eine Methode, die eigentlich, den 129 muss man als politisches Gesinnungsstrafrecht bezeichnen. Das ist eine Politisierung und Instrumentalisierung der Strafjustiz. Also es geht eigentlich darum, politische Ziele durchzusetzen. Und Deutschland ist leider seit gut 4 Jahrzehnten durch und durch negativ eingestellt gegenüber den Kurden, aber hat die allerbesten, engsten Beziehungen zur Türkei. Und deswegen ist dieser 129 in ihren Augen ein probates Mittel, die kurdische Bewegung so quasi im eigenen und im Interesse des NATO-Partners Türkei zu bekämpfen und die Versuche zu eliminieren und die Menschen einzuschüchtern.
Jetzt waren im Fall von Ali-E ja am vergangenen Dienstag, am 23. Mai, die Verhandlungen. Kannst du uns sagen, wie die so verlaufen ist?
Ja, also das war die Verhandlung. An dem Tag hat die Generalstaatsanwaltschaft plädiert und die Verteidigung und der Angeklagte selber, also Ali-E, hatte die Gelegenheit zum sogenannten letzten Wort, so nennt sich das. Und die Generalstaatsanwaltschaft hat in dieser Sitzung eine Haftstrafe für ihn von 3 Jahren und 3 Monaten gefordert und die Verteidigung Freispruch für ihren Mandanten. Und Ali-E hat dann in dieser Sitzung noch einmal eine Prozesserklärung abgegeben und auch in seinen Ausführungen auch darauf hingewiesen, auf seine Haftzeit, auf die Situation seiner Zeit nach dem Militärputsch und die Schrecknisse dieser ganzen Ära nochmal aufgezeigt und auch deutlich gemacht, dass es unmöglich ist, dass man den Kampf der Kurden und Kurdinnen um Befreiung und gegen Unterdrückung als Terrorismus bezeichnet, angesichts dieses ganzen Schicksals, das die Kurden bis heute zu ertragen haben. Und hat auch die Politik Deutschlands kritisiert und es für unwürdig erachtet, dass deutsche Behörden ein solch enges Verhältnis zu einem Faschisten wie dem Recep Tayyip Erdogan hat. Und das ist jetzt natürlich auch gerade hier nach den Wahlen ein ganz negatives Zeichen für Kurden, Kurdinnen, aber auch in der Türkei natürlich, aber auch hier. Wir fürchten auch, dass die Situation sich jetzt auch verschlimmern wird. Aber das war jetzt der Tag am 23. Mai. Da haben dann diese prozesstechnischen Dinge stattgefunden.
Am 23. Mai hat ja dann auch die Generalstaatsanwaltschaft auf eine Haftstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten plädiert. Die Verteidigung hingegen hat Freispruch gefordert. Was glaubst du jetzt, wie es ausgehen könnte und welche Konsequenzen das haben wird?
Ja, es ist natürlich immer jetzt schwierig zu sagen. Ich müsste jetzt natürlich spekulieren, aber wir haben auf der anderen Seite auch eine ganze Menge Erfahrung. Also ich würde mal vermuten, dass vielleicht das Gericht sich auf 3 Jahre einigt. Damit ist sie dann, würde sie geringfügig unter dem bleiben, was die Generalstaatsanwaltschaft gefordert hat. Also trotzdem, es ist ein Strafmaß, das nicht zu rechtfertigen ist, auf gar keinen Fall. Und die politische Motivierung bei diesen ganzen Prozessen macht sich da natürlich auch immer daran fest, wie Menschen da verurteilt werden. Ja, also was die Auswirkungen, also Ali-E ist aufgrund seiner schwersten Folterungen in der Haft auch heute noch, leidet er an den Folgen und immerhin, er ist 72 Jahre alt und das muss man sich auch vorstellen. Diese Situation ist für ihn höchst beschwerlich und er hat auch immer wieder mal Retraumatisierungen. Aber das spielt ja also alles keine große Rolle. Es wird für ihn so sein, die meisten Gefangenen bleiben tatsächlich bis zur letzten Minute in Haft. Und anschließend bekommen sie sogenannte Führungsaufsicht. Das heißt, da stehen sie noch jahrelang unter der staatlichen Kontrolle durch die Aufsicht. Und außerdem verlieren sie alle ihre Aufenthaltstitel, den Aufenthaltsstatus. Jetzt ist es bei Ali-E so, dass er die türkische und die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Also die Staatsangehörigkeit ihm aberkennen, das kann ich mir jetzt erstmal schlicht nicht vorstellen. Aber bei Kurden ist alles immer möglich.
Das ist ja jetzt durchaus kein Einzelfall, wie du es auch schon ein paar Mal betont hast, sondern reiht sich eine Reihe von solchen sogenannten Terrorismusprozessen.
Ja.
Und allein in diesem Mai wurden ja bereits zwei andere Aktivisten auch zu Haftstrafen verurteilt. Was würdest du sagen, wie steht es um die Kriminalisierung der kurdischen Bewegung in Deutschland? Das hast du jetzt auch schon ein paar Mal ein bisschen angeklungen, aber vielleicht direkter gefragt.
Ja, da muss ich sagen, seit 40 Jahren, also offiziell, also seit dem PKK-Verbot sind jetzt in diesem Jahr, das sind 30 Jahre schon vergangen, aber die eigentliche strafrechtliche Verfolgung von Kurden und Kurdinnen hat schon in den 80er Jahren begonnen. Aber das ist einfach eine Systematik und daran wird sich auch vermutlich nichts ändern. Und egal, welche Bundesregierung gerade im Amt ist, gleich welcher Couleur, alle Bundesregierungen seitdem verfolgen die Kurden, rechtfertigen diese Maßnahmen und stellen sich ganz klar und deutlich an die Seite des türkischen Staates. Und das hat sich jetzt erst wieder erwiesen. Im letzten Jahr ist sogar der Generalbundesanwalt im Juli in die Türkei gereist zu seinen Amtskollegen, aber auch, und das ist völlig ungewöhnlich, er ist ja ein politischer Beamter, er ist ja kein Politiker. Er wurde immerhin von Recep Tayyip Erdogan empfangen, ganz offiziell mit Fotos und allem, was dazugehört. Und das hat ja eine riesige Bedeutung. Und nach ihm ist dann noch die Innenministerin und die Außenministerin sind auch in die Türkei gereist. Und eins ist klar, ein Thema ist 100% immer bei solchen Treffen im Vordergrund, nämlich die Bekämpfung der PKK. Und da ist unserer Meinung nach nochmal festgelegt worden, festgezurrt worden, wie hier auch gemeinsame NATO-Interessen, und die geht es schließlich auch, das darf man nicht vergessen. Es sind ökonomische, militärische, geostrategische, aber auch in erster Linie sind es NATO-Interessen, die da eine Rolle spielen. Und das alles auf dem Rücken des kurdischen Volkes. Das ist dieses Dramatische an der ganzen Sache, dass sozusagen juristisch man kaum dagegen etwas ausrichten kann, weil das alles politisch motiviert ist. Und deswegen fürchten wir, dass diese Situation sich so schnell nicht ändert. Im Gegenteil, durch dieses Wahlergebnis habe ich wirklich schlimmste Befürchtungen. Der Druck aus Ankara wird noch mehr zunehmen.
Ihr als Rechtshilfefonds unterstützt ja KurdInnen in Deutschland, also eure Arbeit setzt genau da an. Ich würde dich abschließend gerne noch fragen, wie eure Arbeit genau aussieht.
Ja, sie ist sehr breit gefächert. Also erstmal ist unser Thema die Beendigung der Kriminalisierung von Kurden und Kurdinnen und da unterstützen wir alles, was auf eine politische Lösung dieses Konfliktes abzielt. Wir vermitteln außerdem Strafverteidigerinnen bundesweit, die erfahren sind und auch sich mit dem Thema Kurdistan und auskennen. Wir unterstützen Kurden und Kurdinnen, aber auch nicht nur Kurden, bei Anwaltsgebühren oder beteiligen uns an Gerichtskosten. Dann unterstützen wir die politischen kurdischen Gefangenen und wir arbeiten zusammen mit Menschenrechts- und juristischen Organisationen und haben eine besondere enge Zusammenarbeit mit der Roten Hilfe. Das ist uns ganz wichtig. Dann informieren wir halt die Öffentlichkeit durch Pressemitteilungen, Broschüren und einen monatlich erscheinenden Infodienst. Dann organisieren wir zumeist mit befreundeten Organisationen, internationale Fachtagungen, Konferenzen und regionale Veranstaltungen. Also das ist breit gefächert.